Es folgt eine Audioandacht. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu dem neuen Wortbeitrag. Jesus ist weg. Was ist denn jetzt wieder los? Eine große Aufregung unter den Jüngern, denn der Leichnam Jesu, der am Kreuz sein Leben gelassen hatte und in einem Felsengrab zur letzten Ruhe gebettet wurde, ist verschwunden. Zurückgeblieben ist das leere Grab und die zunächst ratlosen Jünger. Auch das noch. Erst die Verhaftung von ihrem Anführer, dann dessen Verurteilung und zum Schluss noch die grausame Hinrichtung am Kreuz durch die Römer. Sie hatten doch alles miterlebt, den Todeskampf Jesu am Kreuz und wie er dort sein Leben gelassen hatte. Dann die Beisetzung an dem Grab, welches Josef, ein reicher Mann aus Arimathea, zur Verfügung gestellt hatte. Es musste ja alles sehr schnell gehen, denn der Schabbat brach schon an. Und dann der Tag nach dem Schabbat setzte all dem noch die Krone auf. Die Ereignisse waren sicherlich turbulent, das bezeugen die unterschiedlichen Berichte in den Evangelien. Hören wir zunächst aus dem Johannesevangelium, was sich zugetragen hat. Ich lese aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 1 bis 2. Früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass sie sich aufmachten, um die hastige Bestattung würdevoll abzuschließen. Am nächsten Abend, als der Schabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 1. Auch vom Matthäus Evangelium im 28. Kapitel wissen wir, dass Maria nicht allein am Grab gewesen war und dass ihnen sogar von einem Engel befohlen wurde, den anderen Jüngern Bericht zu erstatten. Auch interessant ist dort der Bericht in den Versen 11 bis 15. Während die Frauen noch auf dem Weg waren, kamen einige Soldaten von der Wache in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Sofort versammelten sie sich mit den Ratsältesten und fassten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und vereinbarten mit ihnen: Ihr müsst sagen, seine Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen, und haben den Leichnam gestohlen. Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und ihn beschwichtigen, so dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten es so, wie man es ihnen erklärt hatte. Auf diese Weise wurde das Gerücht in Umlauf gebracht, das bei den Juden noch heute verbreitet ist. Es kann ja nicht sein, dass die Bibel recht hat und dass dieser umherziehende Wanderprediger mit seinem Haufen abstruser Nachfolger tatsächlich der Messias, der verheißene Retter ist. Die Hohepriester, die es eigentlich besser wissen müssten, verweigerten sich den gegebenen Fakten und so beschließen sie, die ganze Geschichte mit einer Lüge unter den Tisch zu kehren. So gibt es bis zum heutigen Tag die zwei Gruppen. Die eine leugnet die Auferstehung oder tut sie als eine Art Märchen ab. Die andere Gruppe glaubt an die Auferstehung und gründet darin ihren Glauben. Stellt sich nur die Frage: Zu welcher Gruppe gehörst du? Es würde an dieser Stelle viel Zeit kosten, die Auferstehung anhand der Bibel zu belegen, aber eine Stelle möchte ich doch erwähnen. Denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Psalm 16, Vers 10. Ja, gerade im Alten Testament ist alles bis auf das Genaueste über den Herrn Jesus Christus vorhergesagt. seine Geburt, seine Lebensumstände, seinen Tod und auch seine Auferstehung. Der Apostel Paulus erklärt den Hintergrund des Ganzen in seinem Brief an die Gemeinde in Rom sehr gut und umfassend. Hören wir nun aus dem 5. Kapitel des Römerbriefes die Verse 6 bis 11. Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Und er starb für gottlose Menschen. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Hier haben wir den Grund der Auferstehung. Jesus Christus ist für unsere Schuld, für unsere Sünden und Verfehlungen den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten. Und die Auferstehung Jesu von den Toten besiegelt unseren Freispruch. Weil er lebt, dürfen wir auch leben, über den Tod hinaus und bis in alle Ewigkeit. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes Evangelium Kapitel 11, Vers 25. Die Auferstehung ist nun einmal eine Tatsache, der wir uns stellen müssen. Und zu Ostern denken wir eben in besonderer Weise an seinen Tod und seine Auferstehung. Ohne Auferstehung keine Erlösung und ohne Erlösung keine Hoffnung. Ja, und sogar der Glaube wäre sinnlos. Nachzulesen im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Aber weil der Herr Jesus nun von den Toten auferstanden ist, gibt es Grund zur Hoffnung. Liebe Seele, das Kreuz auf Golgatha ist eine Einladung und das leere Grab die Bestätigung, dass der Herr Jesus auch mit deiner Schuld fertig wird. Siehe, ich mache alles neu. Liebes Gotteskind, Ostern, Feier der Auferstehung, der Grund unserer Hoffnung. Und so haben wir einen berechtigten Grund zur Freude. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist nicht weg. Er ist da. Er lebt und ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.